Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extraportion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi.
Ihr habt euch schon immer gefragt, was Menschen dazu bringt, schreckliche Taten zu begehen? Dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Blackbox. Wir sprechen in dieser Folge über toxische Beziehungen. Vielleicht als kleiner Clou heute, wir sprechen in dieser heutigen Folge über den quasi gesunden Aspekt von Beziehungen, auch zum Teil auch über toxische Beziehungen. Wir haben allerdings ausführlich über das Thema toxische Beziehungen gesprochen mit Max und Jakob von Beste Freundinnen im ersten Teil, den ihr auf deren Kanal finden könnt. Max und Jakob, wir freuen uns total, dass ihr heute bei uns seid.
Ja, wir freuen uns auch und wir haben ja schon richtig, richtig tief gegraben im Feld der toxischen Beziehung. Und jetzt wollen wir ja, glaube ich, so ein bisschen aufschlüsseln, was macht denn eine gesunde Beziehung aus, ne? Woran kann man das erkennen? Max, du bist seit 13 Jahren in einer gesunden Beziehung.
Du weißt es besser als ich. Ich bin mir mittlerweile gar nicht sicher. Ich glaube wahrscheinlich 13.
Über 10 Jahre auf jeden Fall.
Immer schön, wenn man es genau weiß.
Ich frage mal direkt parallel nach.
Ich weiß auf jeden Fall, dass uns deine Frau aus unserer ungesunden WG rausgeholt hat, gerettet. Dann bist du direkt zu ihr gezogen. Ey, du hast ja wirklich 6-7 Monate gekannt und dann direkt bei ihr eingezogen.
Ja, weil ich mit dir nicht ausgehalten habe, bin ich direkt zu ihr gezogen, da war es schöner.
Also du hast mich mit dem schrecklichen Mitbewohner von damals allein gelassen, also wirklich. Ja. Aber gut, ich habe dir verziehen. Das ist auch eine gesunde Beziehung zwischen uns beiden. Immer mal wieder hat sie toxische Elemente und heute wollen wir das aufschlüsseln. Maxi, Babsi, ihr beschäftigt euch ja viel mit so den extremen Formen im Podcast. Was wären so Elemente, die für euch eine gesunde Beziehung ausmachen? Was ist euch persönlich vielleicht wichtig und was sind so psychologische Kernmerkmale?
Ich glaube, was für mich so ein totaler Kernindikator ist für eine gesunde Beziehung, ist das Gefühl von Sicherheit. Wenn du mit einer Person zusammen bist, unterwegs bist, sie datest oder schon eine Beziehung führst und du fühlst dich sicher, wenn die Person da ist, sodass du nicht super krasses Herzklopfen hast oder irgendwie Angst davor hast, irgendwas zu erzählen, sondern dass du, wenn du zum Beispiel mit der Person zusammenwohnst, nach Hause kommst und du das Gefühl hast, das ist dein Safe Space. Hier kann dir nichts passieren. Und ich glaube, das ist für mich der beste Indikator dafür, dass du eine gesunde Beziehung führst.
Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Was ich noch als Indikator von einer sehr gesunden Beziehung ansehe, ist die Art der Kommunikation. Da haben wir in diesem Podcast ja auch schon ganz oft drüber gesprochen, wie wichtig so eine transparente und ehrliche Kommunikation ist und auch eine, wo also eine empathische Kommunikation miteinander. Und ich muss sagen, dass das was ist, was ich finde, was ganz oft so den Unterschied macht von einer, ich sag mal ganz flapsig, okayen Beziehung zu einer sehr guten Beziehung. Ich weiß nicht, wie seht ihr beide das denn?
Ja, kann ich absolut genauso unterschreiben. Also ich habe nochmal nachgefasst, sind 12,5 Jahre, die wir in einer Beziehung sind. Und manchmal kann ich selber gar nicht glauben. Und die ganzen und die Themen, die ihr gerade genannt habt, sind, glaube ich, auch genau der Garant dafür, dass es so langfristig funktionieren kann. Also Vertrauen ist so eins der Ursprungsdinge. Und dass man auch davon ausgeht, dass es der andere immer gut mit einem meint. Also dass man eben nicht irgendwie versucht, sich nach oben zu positionieren oder ein Machtgefälle zu kreieren, sondern dass man immer davon ausgeht, hey, der andere will im besten Fall das Beste für mich und es beruht auf Gegenseitigkeit. Und ich glaube, das sind so die zwei wesentlichen Dinge, die auch zumindest bei uns die Beziehung so lange haben halten lassen.
Was heißt denn das, wenn man es jetzt mal irgendwie ein bisschen plastischer macht? Ich komme nach Hause und fühle mich sicher. Also dieses Gefühl kenne ich natürlich. Nach Hause kommen und sich sicher fühlen. Bei mir ist denn da niemand zu Hause, außer meine Pflanzen. Aber was macht das aus im Kern, dass ihr euch sicher fühlt, Babsi, dass das zu so einem Safe Space wird?
Also für mich ist es so ein bisschen das, was Max gerade auch gesagt hat, dass ich davon ausgehe, dass die andere Person es gut meint mit mir. Und dass ich ein Vertrauen darauf habe, dass ich mich mit dieser Person streiten kann. Denn das gehört ja zu auch gesunden Beziehungen dazu. Dass ich mich mit der Person streiten kann und dass ich trotzdem weiß, dass ich wichtig bin für diese Person, dass sie was Gutes für mich möchte und dass ich mich darauf verlassen kann, dass ein Streit über etwas diese Beziehung nicht beenden wird oder dieser Beziehung nicht extrem schaden wird oder sowas. Also, dass ich das Gefühl habe, ich komme nach Hause und selbst wenn ich schlechte Laune habe, ich werde angenommen, wie ich bin, dann habe ich halt schlechte Laune. Ich komme nach Hause, ich hatte einen scheiß Tag, das ist okay. Ich komme nach Hause, ich hatte einen richtig guten Tag, auch das ist okay. Das ist so, dass diese Beziehung wie so eine beständige Ebene in meinem Leben ist, die unter allem drunter läuft. Wie so eine Konstante, die, man sagt immer so kitschig, wenn man irgendwie heiratet in guten wie in schlechten Zeiten. Aber irgendwie ist es das für mich, dass du das Gefühl hast, dass das etwas ist, auf das du dich verlassen kannst. Und dass du aus der Richtung quasi keinen Friendly Fire, sag ich mal, befürchten musst.
Ich glaube, es geht ganz viel um so ein tiefes, ich würde mal sagen, vielleicht so ein Urvertrauen. Also ne, das, was du ja gerade beschreibst, ist so, ich komme nach Hause und ich kann darauf vertrauen, dass egal, was ich jetzt mache, egal, ob ich jetzt einen Streit losbreche oder ob ich jetzt schlecht drauf bin oder ob ich, keine Ahnung, jetzt gleich spontan sage, ich gehe jetzt mit einer Freundin was trinken. Egal, was ist, es ist okay, wie es ist und darauf kann ich vertrauen.
Mhm. Also ich würde das mal als erdbebensicheres Fundament bezeichnen, auf dem die Beziehung baut oder vielleicht als Wurzelwerk des Baumes und das verzweigt sich dann in viele, viele Äste und zeigt sich in vielen Aspekten und ich fände es spannend aufzuschlüsseln, in welchen Aspekten sich das zeigt. Also ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für mich ist in einer gesunden Beziehung, dass man respektvoll miteinander umgeht und dass eigentlich die Basis nicht nur eben Liebesbeziehung ist, sondern auch Freundschaft, weil Freundschaft hat nochmal ein paar Elemente, die Liebesbeziehung nicht immer hat, also ganz klassisch nur Liebesbeziehung, nämlich dieses ganz, ganz tiefe Grundinteresse an dem anderen Menschen. Das habe ich ja in einer Freundschaft. Habe ich in einer Liebesbeziehung eigentlich auch? Doch, stimmt. Oh Gott, ich verstehe mich, wenn ich es nicht hätte.
Okay. Was genau möchtest du jetzt damit sagen?
Und was genau sagt das über mich aus, wenn ich das aufmache? Aber wisst ihr, was ich meine mit Freundschaft und Respekt?
Ich kann schon verstehen, was du meinst. Also, dass, ich kann mich durchaus einigen Beziehungen entsinnen, jetzt in meinem Umfeld oder im erweiterten Umfeld, wo man schon irgendwie den Eindruck hat, okay, klar, es ist irgendwie eine Liebesbeziehung. Obwohl ich dann sagen muss, naja, vielleicht fußt sie dann auch eher als auf Gewohnheit als auf Liebe. Aber ich weiß, was du meinst mit diesem, naja, Freundschaft ist der eine Aspekt und Liebe ist der andere Aspekt und Liebesbeziehung ist ein anderer Aspekt. Dass da Freundschaft und dieses Fundament von Interesse aneinander schon total wichtig ist und es durchaus Beziehungen gibt, wo man den Eindruck hat oder erwecken könnte, dass irgendwie da dieses Interesse am Gegenüber nicht so ganz da ist, sondern vielleicht eher das Interesse dahin besteht, irgendwie in einer Beziehung zu sein. Ist das nachvollziehbar?
100%. Ich habe einen Bekannten, würde ich mal sagen. Der hat mit seiner Partnerin zwei Kinder gezeugt und ist mit der auch zusammen und meint so, ja, ich liebe die nicht, aber ich hätte Bock auf Kinder.
Oh Mann. Okay.
Ich bin aber nicht der Bekannte, von dem du sprichst.
Nein, Mann. Und er meint, sie ist eine gute Mutter und man kommt mit ihr gut aus. Und dann dachte ich mir so, leben wir im 19. Jahrhundert? Ist das eine Vernunftsentscheidung? Das ist schon krass. Und gleichzeitig gibt es ja Studien darüber, dass zum Beispiel indische Ehen, die arrangiert wurden, verglichen wurden mit Ehen, die aus Liebe geschlossen wurden. Und in Sachen Beziehungszufriedenheit haben die sich angeglichen über die Jahre. Und über die Jahrzehnte haben sogar die arrangierten Ehen gewonnen. Und da muss man sich fragen, okay, vielleicht doch die bessere Wahl, so eine arrangierte. Max, du kannst das für mich eigentlich arrangieren dann.
Inwieweit gewonnen? Das heißt, die haben gehalten oder was ist die
gehalten Aussage? Und die Beziehungszufriedenheit in den arrangierten Ehen war höher.
Wow.
Aber ich glaube, also ehrlich gesagt wundert mich das gar nicht so sehr, weil ich glaube, wir haben eine sehr unrealistische Vorstellung von Liebe. Also es gibt doch so viele Disney-Filme, wo es darum geht, was Liebe wirklich bedeutet und wie funktionieren Beziehungen. Und all diese Liebesfilme, mal abgesehen von Disney, die propagieren, wie wahre Liebe aussieht und wie eine glückliche Beziehung aussieht. Und es fußt am Ende des Tages in so vielen Fällen auf Herzklopfen und extrem romantischen Situationen, die sich aneinanderreihen, zu, ich weiß nicht, leidenschaftlichem Sex mit, keine Ahnung, im Hintergrund irgendwie Kaminfeuer und alles ist super romantisch und komplett high-polished und alle sind immer total happy. Dann gibt's eine richtig dramatische Wendung und am Ende ein komplettes Happy End. Aber wie viele Filme kennt ihr, in denen etwas gezeigt wird, bei dem es um Kompromisse geht und um ein gemeinsames Werteverständnis, um eine freundschaftliche Beziehung, um so unromantische Sachen wie einen Haushaltsplan, damit beide gleichmäßig viele Verantwortung übernehmen. Weil auch das ist für mich, du hattest es gerade, Jakob, von dem Baum mit einzelnen Verästelungen, auch gemeinsam Verantwortung übernehmen, jemandem nicht alle Sachen irgendwie quasi zuschieben und sagen, du machst das schon, sondern auf Augenhöhe Verantwortung für gemeinsame Sachen übernehmen, ist für mich ein Teil von einer gesunden Beziehung, ist aber super unsexy, wenn man darüber spricht. Und ich glaube, es hängt damit vielleicht auch zusammen, dass es einfach so unrealistische Vorstellungen davon gibt, wie eine gesunde Beziehung aussehen soll, dass vielleicht auch die Entscheidung, wen man heiratet und mit wem man zusammen ist, langfristig anhand anderer Kriterien einfach festgemacht wird als diese arrangierten Ehen, bei denen es tatsächlich dann darum geht, habt ihr ähnliche Hobbys, ähnliche Vorstellungen, seid ihr in einer ähnlichen sozialen Schicht? Ich glaube, da geht es auch drum an der Stelle. Und ich glaube, das sind so krass unterschiedliche Herangehensweisen.
Da hast du recht, das können die Eltern immer noch viel, viel besser entscheiden. Und das zeigt ja auch diese Studie, dass die auch auf jeden Fall gucken, hey, habt ihr ähnliche Hobbys? Dann würden wir euch gerne vermählen.
Das ist nicht, was ich damit sagen wollte, aber danke.
Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch so einen kulturellen Aspekt hat. Ne? Also ich meine, ich sag's mal so, in den Kulturen, wo Ehen arrangiert werden, ist ja auch so das Verständnis von Ehe nochmal ein ganz anderes. Und sie dieses, naja, man geht in diese Ehe und man ist sich noch gar nicht so vertraut, man kennt sich gar nicht so gut, man mag sich vielleicht noch nicht so wirklich oder aber man hat auch wirklich nicht wirklich eine andere Wahl, weil ich meine, man ist ja in dieser Ehe drin und man hat sich dann damit halt zu arrangieren. Und ich glaube, da ist schon auch dann das Bestreben da auch von beiden, eben das halt passend zu machen und das halt so zu machen, dass man da gut miteinander klarkommt. Und ich würde mal in den Raum werfen, dass, wenn ich mir jetzt halt so mal das Dating-Game heute anschaue, dass es ja schon sehr schnelllebiger und kurzweiliger immer wieder ist. Es gibt zwar natürlich immer wieder Menschen, alle träumen von diesen langen Beziehungen, die ganz lange halten und die ewig so romantisch sind, wie Babsi das gerade beschrieben hat. Aber es ist ja doch schon häufig beobachtet man, dass es sehr sprunghaft ist und kurzweilig und dass an Beziehungen eher weniger festgehalten wird, als es jetzt in diesen Kulturen der Fall ist.
Ja, also ich finde, da spielen ganz, ganz viele Aspekte eine wichtige Rolle. Das eine ist, dass die Erwartungshaltung in der arrangierten Ehe wahrscheinlich etwas anders ist. Ja. Und Erwartung macht ja auch ganz viel mit dem, was ich letzten Endes dann auch bekomme und wie ich das bewerte. Also die Zufriedenheit moduliert das ganz, ganz stark. Gleichzeitig kann es sein, dass ein anderes Bewusstsein über die Arbeit, die eine Beziehung auch braucht, da ist, wenn ich in eine Ehe komme, von der ich nicht gleich erwarte, sie muss mich erfüllen, wie in so einem Hollywood-Film. Blue Valentine als Beispiel, Babsi, wo es so ist, dass eine Beziehung irgendwie dokumentiert wird, viel mehr als ein Verliebtsein. Weil wenn wir uns die meisten Hollywood-Filme angucken, dann dokumentieren die Verliebtsein und nicht Liebe. Ja. Und genau da endet es, wo eigentlich Liebe anfangen müsste als Verb, und das ist ja nicht irgendwie was, ein Zustand, der einem widerfährt, sondern eher ein Prozess, in dem man sich begibt und etwas, wofür man etwas tut. Ich liebe die Commitment- und Consistency-Theorie, dass wenn wir Energie in eine Sache packen, wächst unsere Zuneigung dafür. Und ich meine, wir erkennen das bei kleinen Möbelstücken, die von einem blau-gelben Möbelhaus kommen, weil wir sie aufbauen, haben wir eine größere Liebe dafür und ähnlich ist es in einer Beziehung. Also heißt nicht, dass wir unseren Beziehungspartner aufbauen müssen, aber durch diese Zeit, die wir verbringen, durch die Arbeit, die wir auch in die Beziehung stecken, wächst der Beziehungszusammenhalt.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, was auch einen ganz großen Einfluss auf eine gute Beziehung hat, wenn wir jetzt nochmal zu dem Kernthema zurückkommen, so dieses toxische versus gesunde Beziehung, dann denke ich, ist da auch ein ganz großer Faktor, der eine gute Beziehung stärken kann. Auch dieses, was du gerade gesagt hast, ne, Zeit da reinstecken, Mühe da reinstecken, sowas wie Quality Time miteinander verbringen. Weil es ja doch immer mal wieder passiert, gerade in langjährigen Beziehungen, dass ja der Alltag sich halt dann einschleicht und da macht halt jeder irgendwie sein Ding und so steckt man halt immer weniger Mühe rein und entfernt sich voneinander und irgendwann ist es dann eben, kann es sein, dass es dann eben so ein bisschen lieblos wird.
Ja, und das ist ein absolut schleichender Prozess. Also das habe ich selber auch wahrgenommen, dass wir irgendwann angefangen haben, uns wieder regelmäßig zu daten. So blöd es klingt, dass man sich irgendwie einmal im Monat verabredet und sagt, hey, und das ist auch immer im Wechsel, einmal muss ich mir was überlegen, einmal muss sie sich was überlegen. Und es hört sich irgendwie total langweilig und boring an, aber es ist absolut wichtig, weil man sonst eben in diesem Alltagstrott verschwindet und gar nicht so richtig merkt, dass man irgendwie noch zusammen ist und eben nicht nur, und bei uns sind es ja auch vor allem die Kinder, die uns jetzt nicht zusammenhalten, aber die unseren Alltag bestimmen, und man vergisst es einfach, und das dann sich immer wieder hochzuholen und zu sagen, ah, Moment mal, es gibt ja noch eine andere Ebene, die uns da, zusammenhält. Und es gibt ja auch irgendwann vielleicht noch eine Phase ohne Kinder, dann möchte man auch nicht aufwachen aus so einem Dornröschenschlaf und sich wundern, hey, wer ist eigentlich die Person neben mir?
Ja, ich finde es total lustig. Du hast ja gerade gesagt, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an. Ich mache das tatsächlich auch mit meinem Partner. Tatsächlich haben wir es gerade wieder so ein bisschen verloren und bauen es jetzt wieder auf. Das ist ein Vorsatz fürs neue Jahr, dass wir da wieder diese Date Nights einführen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das wirklich das dann totaler Game Changer ist. Also ich habe es am Anfang auch, als ich es mal gelesen habe, gedacht, ach ja, was soll man denn jetzt noch daten? Aber ich finde, es macht schon einen Unterschied. Und wir machen das auch mit dem einmal ich, einmal er. Das ist ganz lustig, dass es so das gleiche Prinzip ist.
Muss wohl irgendwo bei Instagram mal jemanden über die...
Ich mag den Ausdruck und ich finde, es passt ganz gut, dass Verliebtsein ein Gefühl ist und Liebe eine Entscheidung. Weil am Ende des Tages, und ich finde, das zahlt auch so ein bisschen ein auf das, was du gesagt hast, Jakob, mit Freundschaft. Ich glaube, dass du diese Entscheidung für Liebe, die über mehrere Jahre geht und wächst und in die man investieren muss, dass du diese Entscheidung, die du jeden Tag triffst, nur treffen kannst, wenn du die Person auch magst. Und das klingt so dumm, aber jemanden zu mögen und in jemanden verliebt zu sein, sind zwei vollkommen, also meiner Meinung nach, vollkommen unterschiedliche Dinge. Wenn ich irgendwie verknallt bin, dann finde ich den vielleicht körperlich anziehend und ich finde den spannend und aufregend und was auch immer. Und wenn ich jemanden mag, dann führe ich mit dem eine Freundschaft. Und für mich ist halt, dass ich jemanden mag, die Grundvoraussetzung dafür, dass ich jemanden lieben kann und vielleicht auch auf dieser Ebene lieben kann, dass ich bereit bin, immer wieder mich zu entscheiden, selbst in Zeiten, in denen ich mir denke, Gott, du gehst mir unfassbar doll auf den Geist, dass ich mich trotzdem entscheide und sage, okay, ich gehe dir auf den Geist, du gehst mir auf den Geist, aber wir haben uns entschieden und wir arbeiten da jetzt durch. Wir kriegen das hin.
Okay, hier eine Frage an euch. Und ich glaube, mit dieser Frage hadern viele und vor allem Menschen, die Tendenz haben, ungesunde Beziehungen einzugehen. Muss es für euch am Anfang, wenn man Menschen kennenlernt, knallen auf allen Ebenen? Das heißt, dass man ihn wahnsinnig anziehend findet, dass man wahnsinnig witzig findet, dass man gar nicht genug von demjenigen kriegen kann, dass man wie in so einen Strudel reingerät. Also muss dieses Verliebtheitsgefühl da sein, oder sagt ihr, so ein leises, freundschaftliches Rauschen reicht für eine Beziehung? Und jetzt kommt mir bitte nicht mit weder noch, ist die Mitte.
Also ich fange mal an. Ich glaube nicht, dass es dieses Übersprudelnde braucht. Ich glaube, dass es auch leise sein kann. Und ich würde sagen, ich meine, das ist ja das, was wir in den Hollywood-Filmen auch immer sehen. Dieses Übersprudeln, diese übermäßige Leidenschaft. Und ich glaube, dass es total realitätsfremd ist, dass jede Beziehung so anfangen muss und auch nur gut ist, wenn die so ist. Ich glaube, dass sie auch genauso gut oder vielleicht auch in manchen Fällen auch besser sein kann, wenn sie auch einfach leise und ruhig beginnt.
Also ich würde mal jetzt antworten, ich finde schon, dass gerade am Anfang brauchst einmal so ein Knallen. Also es muss zumindest einmal das Gefühl, so ein intensives Gefühl sein, und also darf nicht leise sein. Ich habe immer das Thema gehabt, wenn es zu leise war am Anfang, habe ich das Gefühl, ich bin nicht so richtig investiert. Es darf dann leise werden sehr schnell, also es muss nicht lange laut sein, um es mal nicht mit Knallen in Verbindung zu bringen, aber im ersten Moment muss schon der Funke überspringen. Da war ich schon immer so ein bisschen Hollywood, nicht so ganz extrem, also es muss nicht irgendwie in alle möglichen Extreme übergehen. Aber es muss zumindest einmal laut sein am Anfang.
Ich denke dabei so ein bisschen an so, ich lese immer auch ganz gerne, und da gibt es immer so Tropes, und da gibt es ja auch Friends to Lovers Trope. Und da ist es ja so, wenn halt Freundschaften sich in Liebe umwandeln. Das ist was ich in der Realität in meinem Umfeld wahrgenommen habe, als was sich auch manchmal langsam und eben so leise entwickelt. Und das habe ich da trotzdem auch als positiv wahrgenommen. Und trotzdem muss ich dir zustimmen, also so ein Funken muss es schon geben. Ich meine, man muss ja Lust haben, in eine Beziehung überzugehen. Aber ich meine damit halt so diese übersprudelnde Leidenschaft braucht es, glaube ich, nicht in jedem Fall.
Also ich glaube, ich bin gebrandmarkt von Hollywood ein bisschen, weil ich mir das ganz, ganz lange, also insbesondere so als Teenager und in meinen Anfang 20ern so voll gewünscht habe, dass es richtig knallt am Anfang. Dieses Wort.
Furchtbar, oder? Vor allem, ja, wenn man es ausspricht.
Ja, es klingt so falsch.
Aber es knallt ja auch dann.
Du bist gleich dran.
Also ich glaube aber, tatsächlich hatte ich, glaube ich, keine Beziehung, bei der es am Anfang so krass geknallt hätte. Und das hat auch dazu geführt, dass ich dieses Konzept hinterfragt habe. Deswegen auch gerade mein ausufernder Rage gegen Disney-Anforderungen an Liebesbeziehungen. Aber ich brauche das schon am Anfang, dass irgendwas passiert. Also, und auch immer mal wieder so zwischendurch am Anfang. Ich fand das ganz interessant in meiner Partnerschaft, in der ich jetzt bin, war es zum Beispiel irgendwie am Anfang auch, es hat irgendwie geknallt, dann war es ruhig, dann fand ich es, also dann war es wieder, gab es wieder so ein Hoch und dann war es ruhig. Also es war so ein paar Mal so eine gute Mischung aus Aufregung und Sicherheit. Und das fand ich persönlich irgendwie, also ich glaube auch, dass es das in Beziehungen allgemein nicht unbedingt braucht. Ich glaube, es ist eine total individuelle Sache. Aber ich glaube, wenn es extrem emotional ist, dass es direkt am Anfang schon Drama gibt. Und das habe ich in meinem Umfeld häufiger gesehen bei Freundinnen, die Typen daten, bei denen es nach dem vierten Date schon Drama gibt. Und dann sind die zusammen und dann gibt es wieder Drama und dann ist wieder total happy. Also dieses Extrem wäre nicht so meins, sagen wir es mal so.
Für eine gesunde, stabile Beziehung, für den Sex kann das wahnsinnig gut sein.
Ja.
Aber darüber haben wir nicht geredet. Nein, also ich sehe das auch so. Ich denke, wenn wir unterscheiden in Menschen, die in der Tendenz sich ungesunde Beziehungspartner suchen, ist das meistens, dass sie auf dieses Knallen und auf diese Dynamik am Anfang warten, dass sie unglaublich verliebt sein müssen und mein Gefühl sagt mir schon den richtigen Weg. Aber wenn ich mein System falsch kalibriert habe durch die Beziehungserfahrung, die ich bisher gemacht habe mit meinen Eltern, mit meinen Erziehungsberechtigten, mit meinen Geschwistern, mit meinen ersten Beziehungspartnern. Also wenn das irgendwie ausgerichtet ist auf ungesunde Partnerschaften, na klar schlägt der die Messnadel aus und sagt so, ja, auf jeden Fall, nimm den. Und das ist dann ein guter Garant dafür, dass wir in eine ungesunde Beziehung schlittern. Und wenn man ein relativ gesund kalibriertes System hat, dann darf es am Anfang, denke ich, auch knallen und sehr dynamisch sein. Und gleichzeitig ist dieses Zeichen von unglaublichem Verliebtsein, also dieses überschwängliche, häufig auch ein Zeichen für Unsicherheit, für nicht geklärte Sachen, für Basis, die es eigentlich nicht gibt. Darum wäre ich tatsächlich in der Tendenz eher fast ein bisschen vorsichtig, wenn ich so ganz krass überwältigt bin von meinen Gefühlen.
Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Und gleichzeitig ist es irgendwie so paradox, ne? Gleichzeitig durch das ganze Hollywood und Disney, also die Hörer von Blackbox wissen es wahrscheinlich schon, wir haben schon mal drüber gesprochen, ich bin riesiger Disney-Fan. Ich liebe das. Ich finde diese ganzen Love-Stories ganz, ganz toll. Und es ist so paradox, weil ich mir ja gerade auch dafür ausgesprochen habe, eigentlich denke ich, braucht es das in der Realität nicht. Und gleichzeitig ist es ja wirklich so drin, dass man sich das ja auch dann irgendwie doch dann wünscht, dieses Übersprudelnde. Obwohl man eigentlich weiß, naja, vielleicht ist es auch gar nicht so gut, wenn es dann zu viel ist, wie du gerade sagst. Irgendwie ist es so dieses Dilemma.
Wie seht ihr das mit dem Bereich Kommunikation in der Beziehung? Was ist euch da wichtig? Worauf kommt es an? Was macht gesunde Kommunikation aus? Und dementsprechend, inwieweit kennzeichnet Kommunikation auch eine gesunde Beziehung?
Also für mich besteht Kommunikation aus unterschiedlichen Bereichen. Zum einen, finde ich, spielt da Wahrhaftigkeit und Authentizität eine ganz große Rolle. Dass ich das, was ich sage, in dem Moment auch durch Mimik und Gestik vermitteln kann. Also, dass ich eine Konstante bilde in dem, was ich sage. Ich finde Transparenz super wichtig. Also, dass man tatsächlich ehrlich kommuniziert und man auch einen Raum hat, in dem man ehrlich und transparent kommunizieren kann. Gewaltfreie Kommunikation, den Hörerinnen und Hörern von Blackbox hängt es wahrscheinlich zu den Ohren raus. Gewaltfreie Kommunikation, Respekt in der Kommunikation finde ich wahnsinnig wichtig. Also ich weiß nicht, es kennt wahrscheinlich jeder die Paare, die sich gegenseitig die abstrusesten Schimpfwörter an den Kopf geschmissen haben. Da war ich persönlich immer raus, weil ich finde, das ist ein absolutes Zeichen davon, dass da irgendwas nicht, für mich persönlich ist das etwas, das ich so nicht machen können wollen würde. Und ich glaube, das sind für mich so diese, eigentlich die drei wichtigsten Sachen, so Respekt und gewaltlos, transparent und authentisch. Weil ich glaube, nur dann, wenn auf beiden Seiten so kommuniziert wird, kann man das, was gesagt wird, empfangen und wirklich hören und hat auch den Raum, darauf ehrlich zu antworten. Und ich glaube aber, es erfordert, also zumindest ist das so meine Perspektive und meine Erfahrung damit, es erfordert unglaublich viel Übung und Disziplin am Ende des Tages, das immer so hinzubekommen, egal wie wütend man ist und egal wie genervt man ist. Weil Kommunikation ist ja nicht nur, was wollen wir heute zu Abend essen, sondern Kommunikation ist ja auch, hey, das und das fand ich gerade total doof und ufert dann im Zweifelsfall in den Streit aus. Und diese Art von Kommunikation da noch aufrechtzuerhalten, ist, glaube ich, was ganz viele Leute über ihr ganzes Leben hinweg immer wieder üben und lernen.
Hm.
Wie seht ihr das?
Ich hatte ja, glaube ich, am Anfang schon so ein bisschen gesagt, was mir wichtig ist in der Beziehung. Aber ja, also wie gesagt, Vertrauen und Ehrlichkeit sind so die Dinge, die ich, ja, die auch eine toxische Beziehung schon mehr oder weniger ausschließen. Also ich glaube, wenn man sich auf diese Grundwerte verständigt oder zumindest für sich festgeklopft hat und das dann sehr schnell auch in einer toxischen Beziehung oder in einer angehenden Beziehung herauskristallisiert, versucht zumindest in Gesprächen, glaube ich, hat man die Möglichkeit, dem auch ziemlich schnell auf die Schliche zu kommen, ob man sich hier in die richtige Richtung bewegt gemeinsam.
Ja, ich finde, man kann auch eine Kommunikationsform zusammen lernen, ne? Also manche haben ja in ihren Herkunftsfamilien wirklich eine ungesunde Art der Kommunikation erlernt, und wenn man dann sagt, hey, man einigt sich auf was Neues, zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation, dann ist das was man zusammen als Dialekt innerhalb der Beziehung erlernen darf. Ich glaube, es gibt ein Extrem, ne, wenn man ungesund kommuniziert, dass man den anderen ständig kritisiert, dass man vielleicht auch verachtend über den spricht. Mauern finde ich ganz, ganz schwierig, dass man den anderen nicht an sich heranlässt. Wenn das auftaucht, immer wieder in der Beziehung, ist das einfach total schwierig innerhalb der Kommunikation. Und gleichzeitig, was du gesagt hast, Babsi, Authentizität, also dass man wirklich nicht nur kongruent in seiner Körpersprache und Stimmfarbe mit dem ist, was man sagt, sondern dass man wirklich ehrlich ist mit dem, was man fühlt und das auch zum Ausdruck bringen kann und darf, und dass das einen Raum findet und dass man das Gefühl hat, das ist sicher. Ich glaube, das bildet die Basis für eine wirklich intime, authentische und aufrichtige Beziehung. Und Kommunikation ist ein wichtiges Mittel, ne? Und es beschränkt sich ja nicht nur auf das, was wir sagen und wie wir es sagen, sondern auf ganz, ganz viel. Kommunikation ist ja auch ganz viel nonverbal. Der Klapser zum Beispiel, wenn man irgendwie an seiner Freundin vorbeigeht und schon wieder einen auf den Po bekommt.
Ich würde ganz gerne nochmal diesen Begriff gewaltfreie Kommunikation aufnehmen, den der unsere Hörer wahrscheinlich schon zum Hals raushängt. Ich finde auch, also auch gerade was Beleidigungen in Beziehungen angeht, das hört man, ich weiß nicht, ob ihr das sowas auch schaut, aber ich schaue ganz gerne auch Trash-TV. Und da, gerade so Sommerhaus der Stars, da passieren wirklich Sachen, wo man sich denkt, das kann nicht euer Ernst sein. Da ist wirklich Beleidigungen, sind da wirklich an der Tagesordnung. Gerade wenn wir es ja auch in der Folge, die bei euch zu finden ist, über toxische Beziehungen gesprochen haben und ja jetzt hier auch immer noch so ein bisschen drüber sprechen, dann finde ich, dass auch so gerade gewaltfreie Kommunikation oder gewaltvolle Kommunikation auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, der vielleicht auch so ein Merkmal sein kann, eben, dass es dann eben sich von einer guten Beziehung vielleicht in was Negatives verwandelt, was ja auch nach einigen Jahren noch passieren kann. Obwohl ich mir gerade, wenn ich das sage, mir denke, dass wenn man schon so eine gute Kommunikationskultur etabliert hat, dass es dann wahrscheinlich schwierig ist, das dann komplett umzuwälzen, oder?
Ja, Sommerhaus der Stars, ich kannte das bis vor einer kurzen Weile nicht. Ich hatte die Moderationsanfrage dafür.
Nein.
Nein,
doch, doch.
Wirklich?
Das hast du mir erzählt.
Oh mein Gott.
Das ist jetzt auch schon wieder Fangirl Moment. Bisschen her. Und ich kannte das nicht, dann habe ich erst mal geguckt, was ist das? Und dann so, ach, okay. Auf jeden Fall eine außergewöhnliche Sendung. Trash-TV, ne? Gucken tatsächlich sehr, sehr viele Menschen, die recht hohen IQ haben. Und ich habe mich immer gefragt, woran liegt das? Und das ist natürlich, wir lernen ganz, ganz viel aus den Konflikten anderer und wir lieben auch Dynamiken und vielleicht auch ungesunde Dynamiken. Und man kann sich natürlich immer denken so, in meiner Beziehung ist das ein bisschen anders.
Besser vor allem. Und bei mir ist es
ja
besser.
Natürlich.
Bei dir sind es ja die Nachbarn, ne? Die,
ja,
das Sommerhaus der Stars.
Genau. Würdest du denn als, was ist es denn, Gast, Kandidat, keine Ahnung, würdest du das mitmachen, wenn du schon...
Nee, du... Keine Ahnung, ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, aber eher nicht, nee. Also ich weiß gar nicht, was ich da sollte. Und vor allem, weil ich die Formate ja noch nicht spannend finde und noch nicht fand. Ich hatte Fernsehverbot als Kind, vielleicht liegt es daran, dass ich nicht so richtig sozialisiert worden bin damit. Was soll ich da? Also ich, keine Ahnung, ich glaube gar nicht, dass ich der Richtige bin dafür. Ich hätte gar nicht so extreme Ausraster und Ausschläge, dass die ihre Best-of-Mitschnitte daraus machen können.
Ja, wahrscheinlich. Ja, wer weiß, vielleicht kommen die dann da drauf. Vielleicht bist du dann eine richtige Trash-TV-Content-Maschine. Ich sehe das schon.
Boah, also jemand so richtig eklig runtermachen, so richtig mies, aber auf so eine intelligente Art und Weise, dass sie es gar nicht checken. Das wäre fies.
Einfach das Wiedersehen moderieren. Das wäre dann the place to be.
Ich mach's. Okay.
Oder das brauchst du das psychologische Haus der Stars. Nur prominente Psychologen, die sozusagen dort sind. Dann gibt's eine ganz andere Art der Kriegsführung, die dort leben werden. Oder
ich wollte gerade sagen.
Intellektualisieren von Gefühlen auf jeden Fall.
Ich glaube, das wird richtig böse dann.
Ja, ich also auch
richtig,
sagen.
Das wird richtig eklig.
Ich glaube, das würde ich sogar gucken.
Ich auch.
Einer
ich
möchte auch. Schlauer sein als der andere.
Also ich habe hier eine Studie ausgepackt. Ja, Moment mal. Ich habe hier eine ganz andere Studie.
Und dann wird es auch so bitter privat so. Naja, wie deine letzte Beziehung gelaufen ist, ich weiß nicht, ob du dich hier als Experte ausspielen solltest.
Oh mein Gott.
Ey, aber solche Sätze fallen im Trash-TV tatsächlich schon.
Ja?
Ja. Ja, ja, ich meine, da gibt es ja so vieles und da wird auch schon mal gesagt, so hier, du bist deiner letzten Freundin im TV fremdgegangen, du musst jetzt mal ganz ruhig sein.
Mhm,
ja, ja, so, kommt schon.
Aber bei den Psychologen wird dann gehatet mit, ich habe die Konfidenzintervalle deiner letzten Studie in der statistischen Auswertung gesehen, ja? Also das war zum Schämen. Schäm dich. Und dann ist die andere Person so richtig gedemütigt und ist, oh nein, meine Studie.
Oder beziehen immer alles direkt auf die Kindheit.
Also, auch ja, schön.
Kennst du das
auch
von deinen schön. Eltern?
Was sagt das über deine Mutter aus?
Oh Gott, oh mein Gott. Wer wild?
Und das wäre eher eine Streitkultur aus einer toxischen Beziehung. Wir waren ja bei gesunde Beziehung.
Ja, ja,
und
stimmt.
Bist ein bisschen abgedriftet.
Wir haben ja ein paar Sachen aufgelistet, ne, dieses gesunde Fundament, diese Basis. Wir haben auch das mit einem Baum verglichen, der seine Wurzeln schlägt und dann in verschiedene Äste austreibt. Und da hatten wir, wie wir miteinander in Konflikt sind, ob wir uns sicher zu Hause fühlen, ob es eine Authentizität gibt. Wie steht ihr zu, ob es Date Nights gibt? Das fällt unter Zuneigung und Anerkennung, also beziehungsweise Zuneigung. Sprecht ihr eurem Partner bewusst Komplimente aus? Oder ist das was, was einfach so natürlich kommt? Max, bei dir weiß ich's.
Nein, ich habe mich verbessert. Ich spreche regelmäßig Komplimente aus.
Ja, aber bewusst ist es so, oh so. Fuck, ich muss mal wieder ein Kompliment machen. Oder ist es so, mir fällt es gerade auf und deswegen sage ich es.
Das ist schon so ein bisschen beides. Also es ist, ich versuche, das in den Alltag einfließen zu lassen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich an meiner Frau vorbeigehe und es so kommt. Also es ist eine Mischung. Also es ist schon so, es passiert im Kopf. Aber es ist dann trotzdem eine Sache, die ja aus dem Bauch heraus überlege, wie ich sagen will oder wie ich sage. Also es ist jetzt nicht so, dass ich weiß, hey, wenn ich das jetzt sage, dann habe ich eine Woche lang Ruhe. Also so krass.
Hast du eine Checkliste, so okay, für diese Woche
ja,
bin genau. Ich fertig.
Jede Woche 3 Komplimente.
Handy-Erinnerung.
Nee, und ich versuche es auch vor allem an, wenn mir Sachen auffallen, die zum Beispiel gut gelaufen sind oder wenn was, ich versuche jetzt nicht nur Verhalten zu loben.
Das hast du fein gemacht.
Ich versuche jetzt nicht zu loben im Sinne von fein, sondern es hat schon, ist schon ein allumfassenderes Lob. Also und
das ist ja großzügig von dir, ne? Das ist schön.
Ich musste irgendwie gerade an das, kennt ihr von Big Bang Theory, die Folge, wo Sheldon Penny konditioniert, immer wenn sie was gut macht, kriegt sie eine Praline. Da musste ich gerade irgendwie dran denken. Das ist ein allumfassendes Lob.
Ja, genau so. So läuft es auch bei uns.
Was ich mich tatsächlich richtig oft gefragt habe und was mich interessieren würde, wie ihr das seht, ist, das Wort oder dieses Wording toxische Beziehung wird ja schon sehr oft benutzt in der letzten Zeit. Und zumindest lese ich es oft im Internet. Und ich habe mich gefragt, wie ihr das seht, darf eine gesunde Beziehung toxische Elemente haben oder machen toxische Elemente eine Beziehung zu einer toxischen Beziehung? Und hat jede gesunde Beziehung auch toxische Elemente oder nicht? Ich weiß nicht, habt ihr da eine Perspektive oder vielleicht Erfahrungen mit?
Also ich glaube, da ist, also aus meiner persönlichen Erfahrung ist da, glaube ich, gar keiner frei von. Und das bezieht sich nicht nur auf Liebesbeziehungen und Freundschaftsbeziehungen, sondern ich muss auch leider da sagen, dass Beziehungen zu den eigenen Kindern oft geprägt ist davon, dass man nicht genau weiß, wie man sich verhalten soll. Oder es tritt eine Situation ein, die vielleicht einen überfordert und man dann sehr schnell in irgendeine Richtung schießt. Und sich im Nachhinein vielleicht fragt, hey, war das jetzt richtig? Habe ich hier vielleicht gerade mein Kind erpresst? Habe ich hier vielleicht irgendwie moralischen Druck aufgebaut? Habe ich ein Machtgefälle kreiert? Und das darf, wird jedem immer und auch, das wird jedem passieren und immer wieder auch widerfahren. Ich glaube, das Wichtige dabei ist zu gucken, dass man das danach reflektiert, sowohl bei sich als auch mit der Person, mit der man diese Beziehung führt. Und ich glaube, das macht dann auch den großen Unterschied aus, ob man selber toxisches und eine toxische Beziehung führt und nicht genau Bescheid weiß über das, was man da macht und beziehungsweise sich auf der anderen Seite sehr bewusst ist, was man dort macht und es auch einsetzt als Mittel, oder ob das Elemente sind, die immer wiederkehren und man versucht, die aufzulösen. Und das passiert natürlich auch genauso in partnerschaftlichen Beziehungen. Also mit meiner Frau ist jetzt auch nicht jede Kommunikation oder jeder Streit wertschätzen, sondern da gibt es auch mal Dinge, die fallen, wo man vielleicht sagen würde, hey, ist das hier noch gewaltfreie Kommunikation oder ist es hier nicht toxisch? Wichtig ist, glaube ich, dass man im Nachhinein das gemeinsam aufarbeitet und darüber spricht.
Ich glaube auch, dass das Wording dann ganz wichtig ist. Also wenn wir über toxische Beziehungen sprechen, dann denken wir oft an dieses ganz Extreme, also dieses Isolieren von Umfeld oder Gaslighting oder Lovebombing, Entwertung. Das sind ja so diese Extremdinge, ne, die natürlich eine Beziehung so richtig toxisch machen. Aber es gibt ja auch so kleine Dinge, wie du jetzt gerade gesagt hast, die halt einfach, ich denke mal, auch jeder so in der Beziehung zeigt. Also ich meine, in meiner Beziehung passiert es auch schon durchaus immer wieder, dass ich von meinem Partner erwarte, dass zum Beispiel bei uns ist Saubermachen ein ganz großes Thema. Ich bin da vielleicht ein bisschen, ich sag's wie es ist, zwanghaft, was es angeht. Ich bin da sehr, sehr überreinlich und erwarte von ihm, dass er das genauso macht. Und manchmal sage ich das aber nicht. Und wenn er es dann aber nicht macht, dann bin ich sauer. Und dann kommt manchmal ein Streit und dann ist es was ich da dir vollkommen zustimmen kann, ist so, dass, naja, das muss man dann halt schon reflektieren und schon mal darüber sprechen und sagen, okay, gut, wir sollten es ein bisschen bearbeiten. Ich bin da schon besser geworden, aber ich würde sagen, das ist auch schon ein Aspekt, der, obwohl ich sagen würde, dass ich eine sichere und schöne Beziehung habe, dass das schon, denke ich, ein Aspekt ist, der verbesserungsfähig ist.
Hm. Ja, am Ende, glaube ich, zählt A, wie extrem ist das Ungesunde, was man in der Beziehung zeigt als Verhalten und wie gesund ist die Basis darunter und vor allem, wie sehr ist die Bereitschaft da, an dem zu arbeiten, ne? Also es kann ja sein, dass sich einfach Sachen eingeschliffen haben über die Jahre oder über das ganze Leben und das wieder rauszubekommen, da kann ja auch eine Beziehung ein wahnsinnig gutes Trainingsfeld für sein, ne? Kommunikation, Vertrauen. Ich glaube, das größte Thema, wir haben gestern drüber gesprochen, Max, glaube ich, bei Beste Vaterfreunden, so ein Elternpodcast, den wir machen, was so unsere Achillessehne im Leben ist, ne? Und Max, darf ich bei dir das sagen, was es war?
Bitte, ich erinnere mich gerade selber nicht mehr dran.
Dass du dich chronisch unterschätzt.
Ja.
Das ist deine und meine ist, dass ich ganz, ganz große Schwierigkeiten habe, Menschen zu vertrauen. Und das ist ja wiederum was ich nicht wirklich alleine lerne, irgendwie auf einem einsamen Berg, in dem ich meditiere, sondern in Beziehungen. Und ich konnte es schon lernen, zum Beispiel in der Beziehung zu Max. Was bedeutet denn Vertrauen? Was bedeutet denn durch Krisen gehen? Ich meine, wir sind jetzt über 20 Jahre befreundet, mehr als unser halbes Leben. Und da haben wir natürlich einige Krisen durchlebt und ich würde sagen, wir haben es auch nicht immer geschafft, nicht toxisch miteinander zu reden. Und da kann ich mir das auch häufiger auf meine Fahne schreiben. Und gleichzeitig haben wir es bisher immer wieder geschafft, zurück auf den Track zu kommen und dadurch auch zu lernen, was es bedeutet, Beziehung zu führen oder Freundschaft zu führen. Und Freundschaft und Beziehung, ich meine, wir tauschen jetzt wenig Körperflüssigkeiten aus, aber trotzdem gibt es Bereiche, wo sich das sehr ähnelt, ne? Also wo nicht so wirklich zu unterscheiden ist zwischen Beziehung und Freundschaft.
Ja, ich glaube, das ist am Ende ja in irgendwie auch so ein bisschen der Trugschluss, finde ich, dass es ganz oft um Liebesbeziehungen geht. Dabei führen wir so viele unterschiedliche Beziehungen, in denen man unterschiedliche gesunde und ungesunde Verhaltensmuster zeigen kann. Ich habe neulich einen Beitrag dazu gesehen, ich weiß gar nicht mehr wo. Die Quintessenz des Ganzen war, wenn du in deiner Jugend oder im Teenageralter Beziehungen führst, dann waren die nicht toxisch. Du hast keine toxische Beziehung geführt während deiner Pubertät. Du warst einfach ein junger Mensch, der gerade lernt, wie man Beziehungen führt, wenn da irgendwie Verliebtsein im Spiel ist. Und ich glaube, das trifft am Ende des Tages nicht nur auf Teenager zu, wobei man da natürlich mit der Entwicklung des Gehirns und Hormonen und so natürlich noch andere Einflüsse mit drin hat, als man die als Erwachsener hat. Aber ich glaube, am Ende des Tages sind wir alle irgendwie dabei, das zu lernen. Und es ist ein Prozess. Maxi, wie du immer so schön sagst, es ist alles ein Prozess. Und am Ende des Tages ergibt sich das, glaube ich, auch daraus, ich glaube, es macht sogar eine gesunde Beziehung aus, dass man sich gegenseitig in einem gewissen Rahmen die Möglichkeiten gibt, zusammenzuwachsen und aneinander zu wachsen. Und da zählt nun mal manchmal auch rein, dass man Verhaltensmuster zeigt, die vielleicht nicht ganz dem entsprechen, wie man gerade eigentlich gerne wäre. Also meine Achillesferse an der Stelle, um mich da so ein bisschen einzureihen, ist, ich hatte richtig lange als Herausforderung Wut im Streit, dass ich sehr laut geworden bin, wenn ich wütend war. Und ich mochte das an mir selber überhaupt nicht, weil ich das nicht respektvoll finde. Und mir ist respektvolle Kommunikation total wichtig. Das heißt, es hat auch in mir drin eine kognitive Dissonanz ausgelöst, weil ich dachte, wie kann ich sagen, ich will respektvolle Kommunikation und gleichzeitig jemanden anschreien.
Ja.
Und ich glaube, da ist es einfach total wichtig, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, mit den Personen um einen herum daran zu wachsen und es besser zu machen und es auch erstmal zu erkennen. Weil häufig kommt man ja irgendwie auch so aus so Streitkultur technisch aus einer Familie, die einem beigebracht hat, wie man das macht. Und vielleicht ist da gar nicht alles so gut gewesen, was Streitkultur angeht, wie man es da selber später gerne hätte.
Ich finde auch, wenn wir das so über Prozess sprechen und so miteinander wachsen in Beziehungen, ist ja irgendwie auch mein Satz, ich stimme dir ja vollkommen zu. Und ich finde aber auch, was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass es auch okay ist, wenn man das vielleicht auch nicht zu zweit schafft. Also es gibt ja auch viele Beziehungen, die vielleicht ein bisschen Hilfe von außen brauchen, wo vielleicht beide nicht so ganz wissen oder nicht so ganz damit umgehen können, was jetzt der andere in der Beziehung von einem braucht. Da finde ich es auch vollkommen in Ordnung, sich vielleicht auch manchmal professionelle Hilfe zu suchen. Auch wenn vielleicht eine Beziehung solche, ich sag mal so leicht toxischen Anteile hat, dass man da einfach vielleicht auch guckt, okay, was kann man machen? Man kann sich vielleicht auch Hilfe holen und dass es dann quasi nicht verloren ist, sondern man kann ja trotzdem noch auch außerhalb dieser Zweierkonstellation daran arbeiten und daran wachsen.
Ja, also gute Freunde von mir haben das auch immer wieder gemacht, dass sie sagen, gerade in dem kraftvollen Teil der Beziehung, wenn wir nicht völlig zerstritten sind, holen wir uns ein paar Therapeuten an die Seite, der uns ein paar gesunde Grundmuster beibringt. Und wenn wir dann in Streitigkeiten oder in schwierigere Phasen geraten, haben wir das Rüstzeug an der Hand, da gut durchzukommen. Und das finde ich auch eigentlich voll die clevere Sache, ne? Weil die meisten gehen ja irgendwie zu einem Paartherapeuten, wenn man schon eigentlich am Ende ist, wenn man schon meistens ganz schön verbittert aufeinander ist und denkt sich so, ah okay, ein Paartherapeut soll das Ganze hier noch richten. Und aus dieser Haltung heraus ist man ja nicht in seiner vollen guten Energie auch dem anderen gegenüber. Eine wichtige Sache, finde ich, haben wir noch nicht, aber ich weiß auch nicht, ob sie euch wichtig ist. So Humor und Freude, muss man das teilen? Oder denkt ihr so, wenn man mit einem Partner zusammen ist, der muss nicht meinen Humor teilen und ich muss nicht über ihn lachen können. Also über ihn schon, aber nicht mit ihm.
Ich würde sagen, es braucht nicht genau den gleichen Humor. Also meine Partner und ich haben sehr unterschiedliche Art von Humoren. Aber ich finde, es muss schon so Überschneidungen geben. Ja. Mhm.
Ich glaube, dem würde ich mich anschließen. Wichtiger als den gleichen Humor finde ich, dass man zusammen Spaß an irgendwas haben kann. Und im Zweifelsfall, finde ich, reicht es auch vollkommen, wenn man sich darüber freuen kann, dass der andere sich gerade so sehr freut. Oder sich darüber freuen kann, dass der andere das gerade so unglaublich witzig findet. Also ich habe das manchmal, mein Partner und ich haben auch nicht komplett den gleichen Humor. Aber manchmal, wenn er etwas total witzig findet, muss ich einfach mitlachen, weil ich es so witzig finde, wie er es witzig findet. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Ja, das ist dann der kindliche Aspekt in der Beziehung. Das erinnert mich ans Vatersein. Ich erfreue mich an den meisten Dingen, an denen sich meine Tochter erfreut. Nicht, weil sie mich auch erfreuen, sondern weil ich sie dabei beobachte, wie die Sachen sie erfreuen.
Ja, das verstehe ich total.
Und ich meine das auch so auf den Kindergeburtstagen oder so, wenn ich was organisiere. Dann bin ich auch mittendrin, aber es ist eher so, als ob ich mir so ein kleines Becherchen Freude von jedem abnehme und das mittrinke. Ja, ich finde, das mit dem Humor ist tatsächlich Königsdisziplin. Mhm. Man findet selten Menschen, die wirklich exakt den gleichen Humor haben und wo man so krass lachen muss, wenn man wieder irgendwie einen Witz von denen hört oder die Perspektive auf die Welt. Also gibt auch wenig Personen in meinem Leben. Kennt ihr das, wenn man so richtig krasse Lachanfälle kriegt, weil jemand so witzig ist? Oder manchmal ist es auch ein Video, was man zugeschickt bekommt, weil man genau weiß, der andere feiert das und muss dann so super lachen. Bei mir gibt es vielleicht so in meinem Leben, ja, ich würde mal sagen, über meine ganze Lebenszeit hinweg gab es vielleicht 5, 6 Menschen.
Das ist schon viel.
Ja, das ist viel.
Ich wollte gerade sagen, das finde ich auch richtig viel.
Ich glaube, bei mir sind es eine Person, bei der ich mir sicher bin und bei einer anderen, nein, bei einer sehr, sehr engen Freundin von mir. Da ist wirklich so, also sie sagt einen Satz und ich krieg Bauchschmerzen vor Lachen. Das ist irgendwie, da matcht es perfekt. Und das ist, glaube ich, aber wirklich die einzige Person, die mir so spontan einfällt, wo wirklich der Humor 1:1 derselbe ist. Und dann kommt man auch nicht mehr raus. Da kriege ich teilweise keine Luft mehr vor Lachen.
Ja, das ist schon was Gutes, was man wirklich mit wenig Menschen hat. Ich habe es tatsächlich zum Teil mit meiner Mutter, dass sie so eine witzige Perspektive auf die Welt hat und dann einfach so Sachen rausdonnert, wo ich mir denke so, Mama, das hast du jetzt nicht gesagt, ne? Oder nicht gemacht, und aber mich darüber richtig beäumeln muss. Max, wir beide haben das ja, ich glaube, davon lebt auch der Podcast seit 10 Jahren.
Ja.
Aber bei uns ist es halt manchmal so, dass es so düster und dreckig wird, dass wir das dann rausschneiden müssen.
Wir denken, das ist dann unsere Form der Psychohygiene.
Ja, voll, voll.
Ist es, oder
ist auch immer eine schwierige Balance, ne, wenn man irgendwie was hat, was tragisch ist und das dem anderen berichtet. Und der andere, ich weiß es dann schon immer, wenn du einen Spruch auf den Lippen hast, die Balance zwischen Anteilnahme und Mitgefühl und Psychohygiene und Bagatellisieren. Also
ja,
ja, wir tanzen uns da unseren Weg durchs Leben. Manchmal kriegen wir es hin und manchmal nicht. Aber es ist schon, so Humor, finde ich, in der Beziehung ist schon wirklich Königsdisziplin.
Ja.
Max, du hast es noch nicht beantwortet. Wie ist es mit deiner Frau?
Ich fand Babsis Antwort ganz nett. Die würde ich direkt mir mitschnappen. Nämlich, es muss nicht immer nur Humor sein, sondern gemeinsamen Spaß haben. Also ich würde nicht sagen, dass wir beide den gleichen Humor haben. Ich bin auch ganz froh drüber, wenn ich noch eine Person in meinem Leben hätte wie Jakob, mit der jede anteilnehmende Situation dann sehr schnell in skurrilen Humor endet. Wo bleibt dann die Ernsthaftigkeit? Nicht, dass wir nicht ernsthaft sein können. Aber ich bin manchmal ganz froh, dass meine Frau da ein bisschen ernster ist bei bestimmten Gelegenheiten und manchmal auch sagt, das findet sie jetzt nicht lustig. Ich reg mich da dann drüber auf, warum ich das jetzt hier mit ihr, diese Ebene nicht mit ihr aufmachen kann. Aber es kann auch manchmal hilfreich sein. Aber diesen Faktor, gemeinsam Spaß haben oder gemeinsam auch über Dinge lachen können und das teilen, das ist auf jeden Fall so und ist auch eines der Elemente, die es auch in der Beziehung für mich zumindest braucht.
Ich habe mir gerade so gedacht, dass ich mit verschiedenen Menschen irgendwie verschiedene Arten von Humor teile. Also da gibt es diese Freundin, mit der ich, also das, ich würde mal sagen, das ist so richtig so affiges Zeug, keine Ahnung, was wahrscheinlich niemand sonst lustig findet, und ich kriege mich auf den Boden. Dann gibt es so diesen ein bisschen derberen Humor, so ein bisschen dunkler, was ich selber auch mit Babsi teile und auch mit meinem Partner tatsächlich. Und das sind jetzt so zwei, die mir einfallen, aber ich habe mich gefragt, ob es nicht auch verschiedene Arten von Humor mit verschiedenen Menschen gibt. Also, dass es verschiedene Menschen für verschiedene, eins zum einen für verschiedene Beziehungen, Arten von Beziehungen für verschiedene Rollen gibt und halt aber auch für verschiedene halt Humorarten.
Ja.
Ja, es gibt auch meinen beruflichen Humor, wenn ich irgendwie Business Calls habe, dieser ganz sanfte, wo jeder sich mal auf den Schenkel hauen kann. Oh. Und den kann ich halt maximal aufdrehen, sodass die Leute so,
das hat er jetzt nicht gesagt.
Ist zu früh, ist noch zu früh für diesen Witz. Das gibt es ja auch, wenn so Katastrophen passieren, dass es für manche Sachen einfach noch zu früh ist.
Ich weite
das jetzt nicht weiter aus.
Den witzigsten Teil daran finde ich aber eigentlich immer, wenn dann irgendjemand auch sagt, zu früh.
Ja,
Aber so, okay. Aber ich bin dann wieder in die Schublade und denkt sich, ich warte noch mal 2 Wochen.
Ich bin aber immer die dann schon lacht und gleichzeitig aber sagt, ja, zu früh.
True, true. Eine Sache noch, die mir auch in Beziehungen auffällt, es gibt ja so Beziehungen, da machen die Partner nur noch alles zusammen und sind sehr, sehr nah. Und dann gibt es Beziehungen, wo man sich denkt so, wow, seid ihr eine WG, die ab und zu mal zusammen isst und beide sehr auseinander, und dann gibt es so eine Mischung daraus. Wie ist es bei euch mit Nähe und Distanz? Also wie muss da die Balance für euch aussehen?
Also bei uns ist es tatsächlich, würde ich sagen, eher Zweiteres. Wir sind beide beruflich sehr weit auseinander, also thematisch sehr weit auseinander, und unsere Tagesabläufe unterscheiden sich auch stark. Also wir sind schon eher so das Paar, was sich halt mal abends kurz sieht und eben diese Date Nights macht, damit man da wirklich Quality Time hat. Aber sonst würde ich schon sagen, dass wir so eher so sind, so jeder hat so seinen Weg und vielleicht laufen die parallel, aber jeder ist so auf seinem und manchmal kommen die auch zusammen. Und für mich passt das so sehr gut. Ich finde das sehr schön so. Also dieses sehr Zusammenhängen, das sind ich und mein Partner so gar nicht, würde ich sagen.
Also tatsächlich muss ich mich da, das ist so ein bisschen boring, ich würde jetzt gerne das Gegenteil sagen, aber ich muss mich da anschließen. Ich bin leider in Anführungszeichen, also ich bin tatsächlich ein sehr freiheitsliebender Mensch, was bedeutet, ich habe so meine eigenen Projekte und eigene Sachen, die ich gerne mache, und mein Partner ist genauso. Das heißt, auch wir haben Date Nights, Also von daher, Max, das ist gar nicht so ungewöhnlich.
Ja, ich bin ja nur mit Jakob oft im Gespräch darüber und da muss ich mir mal anhören, wie ungewöhnlich das ist.
Nein, Mann. Ich finde es nur ein bisschen unromantisch, aber ich weiß natürlich, dass dieses Beziehungshalfter notwendig ist, um das Pferd der Beziehung lange Jahre über die Koppel zu treiben.
Das war ein schöner Vergleich.
Ja. Fand ich auch schön. Sehr bildlich. Und von daher, wir haben auch irgendwie beide unsere eigenen Hobbys, unsere eigenen Sachen. Wir haben die Date Nights eingeführt, weil wir fast eine WG geworden sind. Und wir beide gesagt haben, warte mal ganz kurz, was teilen wir außer die Miete? Von daher, ich muss aber auch gestehen, ich glaube, dass das auch in der Beziehung matchen muss. Weil ich das, wenn du das Problem hast, dass du mit jemandem zusammen bist oder jemanden datest und der hat ein ganz anderes Nähe-Distanz-Bedürfnis. Ich finde, das ist eine der grundsätzlichsten Sachen, die passen müssen in einer Beziehung, ist dieses Nähe-Distanz-Thema, weil du dich sonst immer entweder abgehängt oder eingeengt fühlst. Und bei uns ist es auch eher so eine, ja, wir haben Date-Nights, da treffen wir uns und ansonsten macht jeder irgendwie seins. Wir versuchen abends zusammen zu essen. Das ist so das Ziel, damit man so einen Touchpoint am Tag hat, wo man so drüber reden kann. Wie war der Tag? Was ist gelaufen? Wie geht's dir? Was machst du? Es ist halt sehr, es ist so unromantisch wirklich.
Betitelt ihr das auch so? Ey, wann haben wir denn heute unseren Touchpoint?
Touchpoint ist auch so.
Nein, wir nennen das natürlich nicht so, aber jetzt
bei
gerade
dir innerlich
zum Beispiel,
ist das so abgespeichert.
Nein, aber im Grunde ist es das ja. Also es ist so, wann haben wir heute den Moment, dass wir irgendwie Zeit haben zu reden und manchmal haben wir zusammen eine Mittagspause und manchmal essen wir abends zusammen, aber dass man so am Tag einen Punkt hat, an dem man irgendwie wirklich den Raum hat zu reden, weil ich finde, bei uns ist auch so ein bisschen daraus entstanden, dass ich glaube, dass ganz viele Paare Zeit zusammen verbringen, aber die Zeit nicht wirklich miteinander verbringen. Die gucken nebeneinander Netflix oder sitzen nebeneinander und jeder liest sein eigenes Buch. Und ich will gar nicht sagen, dass das was Schlechtes ist, um Gottes Willen, aber es ist ein himmelweiter Unterschied meiner Meinung nach zwischen gleichzeitig am gleichen Ort sein oder zusammen Zeit verbringen. Ja. Und wir haben halt aktiv angefangen, dieses zusammen Zeit verbringen zu terminieren, in Anführungszeichen, indem wir gesagt haben, wir essen zusammen oder wir haben zusammen eine Mittagspause. Und da hat keiner von uns ein Handy dabei. Keiner von uns guckt irgendwo auf den Bildschirm. Keiner von uns ist mit irgendwas anderem beschäftigt, sondern es sind nur wir.
Challenge.
Krass. Habt ihr auch andere Touchpoints?
Dieses Wort.
In Richtung Knallen war schon schlimm, aber Touchpoint ist...
Touchpoint ist wirklich...
Ein knallender Touchpoint. Habt ihr den auch im Terminkalender?
Wir haben keinen Touchpoint.
Hatten tatsächlich die Eltern von einer Freundin von mir. Und wenn man da um 16 Uhr auf Mittwochnachmittag vorbeikam, hat der Vater so eine blabrige Unterbuchse gehabt, mit der er die Tür aufgemacht hat und so vorne so einen feuchten Fleck drin.
Nein.
Oh, nein. Doch.
Das war
nein.
Das dann der Touchpoint?
Das war deren Touchpoint.
Nein.
Aber das wirklich, jedes war zum gleichen Zeitpunkt, oder was? Die hatten wirklich dann einen Knall-Touchpoint.
Oh mein Gott.
Ja, da hat's geknallt in der
Familie. Da hat's geknallt. Schön, dass wir die beiden Wörter jetzt noch verbinden konnten.
Das ist ein anderes Level. Das ist ein anderes Level. Davon
da kommt
ihr
noch hin.
Da kommt ihr noch hin.
Macht euch keine Sorgen, denn den Touchpoint wird es auch noch geben.
Oh Gott. Ja, danke.
Ja, da wären wir auch bei erotische Spannung und Leidenschaft. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig für eine gute, kerngesunde Beziehung. Vertrauen und Verletzlichkeit hatten wir schon, ne? Glaube ich. Mhm. Kommunikation und Konfliktlösungsorientierung.
Ich glaube, das hatten wir auch mit gewaltfreier Kommunikation etc.
Ja, auf jeden Fall. Das ist das Werkzeug dafür. Wie steht ihr um Vergebung, wenn jemand mal einen Fehler gemacht hat und sagt, hey, wir können das gemeinsam ausbügeln? Gibt es bei euch so Grenzen oder sagt ihr,
nope.
Meine Federung von meinem Fahrzeug ist stabil genug, ich komme hier über jeden Häuber rüber?
Ich glaube, ich hätte am Anfang der Beziehung, wir sind auch schon sehr, sehr lange zusammen, seit ich 17 bin. Und am Anfang der Beziehung hätte ich, glaube ich...
Wie viele Jahre sind das dann?
12.
Okay. Also
12. Okay. Ja, auch 12. Und am Anfang der Beziehung hätte ich, glaube ich, gesagt, ja, also es gibt auf jeden Fall No-Gos. Ich bin mir sicher, früher habe ich gesagt, sowas wie Fremdgehen ist No-Go oder Fremdküssen, also in die Richtung. Oder vielleicht wäre auch Lügen da No-Go gewesen. Ich muss sagen, so mit der Zeit hat sich das so ein bisschen verändert. Wahrscheinlich auch, weil halt einfach das Vertrauen gewachsen ist und da so eine Sicherheit da ist. Dass ich, glaube ich, aktuell sagen würde, dass es sehr, sehr, sehr wenig gibt, wo ich sagen würde, sofort Schluss, sondern ich würde, ehrlich gesagt, glaube ich, bei vielen Dingen sagen, okay, wie du gerade gesagt hast, unser Wagen hat Federung, wir versuchen da drüber zu gehen und schauen mal, ob das klappt. Ich habe da, glaube ich, ein sehr großes Vertrauen rein, dass das weitergehen kann und bin schon ein Fan davon, Dinge zu vergeben. Wenn auch wirklich das Bestreben besteht, dass es nicht wieder passiert oder dass es eben sich bessert.
Dafür kann man ja meistens nicht garantieren, aber man tut es trotzdem.
Ja, aber das Bestreben dafür, also dass ich sehe, dass mein Partner sich bemüht und dass es dann nicht sowas ist wie, keine Ahnung, es passiert einmal im Monat und immer kommt ein Hey, sorry und dann geht es einfach weiter. Ne?
Also wenn dein Partner das hört, dürfte er einmal fremdgehen.
Das hat er mich tatsächlich irgendwann letztes auch schon mal gefragt, als ich sowas in der Freundesrunde gesagt habe und ich habe jetzt angeguckt mal so, das ist jetzt kein Freifahrtschein. Aber ich würde verstehen. Ja.
Einmal geht, okay. Euer Beziehungsstoßdämpfer hält das aus, wie ich gehört habe. Babsi, wie ist das bei dir? Wie stehst du zum Thema Vergeben und Verzeihen und gemeinsam an Themen arbeiten?
Ich glaube, für mich kommt es sehr darauf an, worum es geht. Also ich bin auch schon ziemlich lange in meiner Beziehung und meine Beziehung ist mittlerweile auch eine Ehe, also finale Entscheidung und so, also finalen Anführungszeichen, man weiß ja nie.
Ich hoffe, das hört er jetzt nicht.
Das war ein Witz. Also ja, wir sind auf jeden Fall auch schon sehr lange in einer Beziehung und also 8 Jahre jetzt und tatsächlich glaube ich, was ich nicht so gut, also womit ich glaube ich Schwierigkeiten hätte, wie ist so ein bisschen wie das, was du gerade gesagt hast, Maxi, Sachen zu verzeihen, die regelmäßig passieren, weil für mich gibt es einen massiven Unterschied zwischen ich mache etwas immer wieder und ich lerne es einfach nicht und ich mache einmal einen Fehler, weil ich eine sehr dumme Entscheidung getroffen habe, weil dumme Entscheidungen treffen wir alle. Jeder von uns hat schon sehr dämliche Entscheidungen getroffen und im Nachhinein gedacht, ich wünschte, ich hätte es anders gemacht, das hätte ich nicht machen sollen. Und für mich ist dieses etwas immer wieder machen ein extremes Problem. Also das wäre für mich was, wo ich bis zu einer gewissen Grenze gehen würde und dann würde ich sagen, hey, erste Warnung, so, wenn wir das nicht in den Griff kriegen zusammen, das ist nicht die Art von Beziehung, die ich führen möchte und das ist nicht die Art von Beziehung, die ich mir für mein Leben wünsche. Und wenn sich danach immer noch nichts ändert, dann müsste ich Konsequenzen ziehen. Und das hat für mich dann aber auch nichts mehr mit Vergeben zu tun, sondern das hat was damit zu tun, eine Situation in meinem Leben zu akzeptieren, die ich nicht akzeptieren will. Das spielt wieder so ein bisschen in dieses Grenzen-Ziehen-Thema rein. Aber bei so
eigene Werte auch.
Genau. Inwieweit kann ich gehen, ohne mich selber zu verraten für jemanden anders? Und wie weit will ich vielleicht auch gehen? Und Dinge einmal zu verzeihen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht vorab sagen kann, was ich verzeihen kann und was ich nicht verzeihen kann, weil ich gar nicht weiß, wie ich mich fühlen würde und weil ich nicht weiß, ob ich tatsächlich ehrlich und authentisch sagen könnte, das kann ich dir verzeihen. Weil ich glaube, wir hatten es gerade von Fremdgehen, ich glaube, wenn man in der Situation ist, dass einem jemand, also der Partner fremdgeht, dann ist die Frage, kann man es wirklich verzeihen? Und wenn die Antwort nein ist, und das kann man ja auch mit der Zeit rausfinden, dann ist es unfair, einem selbst gegenüber und der anderen Person gegenüber diese Beziehung weiter aufrechtzuerhalten, weil diese Verletzung bestehen bleibt und die Beziehung wird sowieso nie wieder, wie sie war. Aber wenn ich es nicht verzeihen kann, dann wird sie auch für keinen von uns beiden wieder gut. Von daher ist es für mich total schwer zu sagen, glücklicherweise bin ich bisher in meinem Leben noch nicht in der Position gewesen, dass ich einen Betrug hätte vergeben müssen in einer Beziehung. Also ich wurde bisher meines Wissens nach zumindest noch nicht betrogen. Und von daher kann ich gar nicht sagen, ob ich das verzeihen könnte oder nicht. Das müsste ich erleben und ich hoffe, ich erlebe es nicht.
Wie seht ihr das denn?
Ja, also ich glaube auch, das hängt davon ab, wie sicher die Beziehung schon ist, ne? Also wie viel hat man schon zusammen durchlebt? Wie sehr hat man am Beziehungsfundament gearbeitet? Ist das so ein einmaliger Ausreißer oder ist es eigentlich zurückzuführen auf ein tieferes Muster, auf einen tieferen Mangel, den der andere erlebt und deswegen den ausgleichen muss mit einem Verhalten im Außen? Und darauf, wenn sich der Beziehungspartner das nicht anguckt, könnte ich nicht vertrauen. Weil das kann immer wieder zu dieser Situation führen, wenn sich die Gelegenheiten bieten. Wenn wir jetzt speziell von Betrug reden, ne? Wenn jemand zum Beispiel super affin für Komplimente ist und wenn jemand dann nur lange genug dem schöne Augen macht und sagt, okay, gut, dann hole ich mir mal das ultimative Kompliment. Oder wenn jemand super darauf angewiesen ist, sich die Bestätigung von außen zu holen und wenn er die in einer Partnerschaft nicht bekommt, dann sagt er irgendwann so, oh, dann hole ich mir die von außen, anstatt darüber zu reden. Das wäre auf Dauer so, dem ich nicht vertrauen könnte, dann würde für mich auch nicht mehr die Beziehung gehen. So eine einmalige Sache käme wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Situation drauf an und wie nah es im Freundeskreis und ob im eigenen Bett oder nicht.
Ja, das hat bestimmt auch einen Einfluss.
Und ob die Familienfotos runtergeklappt wurden oder nicht, ob alle zusehen mussten.
Ich finde es schön, wie du dir das schon komplett ausgemalt hast.
Und ob die Wäsche gewechselt wurde, als ich dann nach Hause kam.
Verbreitung ist alles. Wurde danach oder nicht, ich merke schon.
Ich habe alles durchgekocht, mach dir keine Sorgen. Ihr werdet es nicht glauben, aber ein Kumpel von mir, der hatte mal was mit einer Frau und viel zu spät hat er gemerkt, dass sie in der Partnerschaft ist. Und er hat den Spleen, dass er sich auf Teufel komm raus die Zähne putzen muss. Das kenne ich sehr gut, ich war es aber nicht. Und er hat letzten Endes die Zahnbürste von ihrem Partner benutzt.
Nein.
Ja, das ist sehr, sehr viele Jahre her. Und,
oh mein Gott.
Das ist er würde schwierig. Es wahrscheinlich so auch nicht nochmal machen, aber ich fand das auf jeden Fall krass. Hä, meine Zahnbürste schmeckt so anders.
Oh Gott.
Das sind die wahren Horrorgeschichten.
Ja. Also es kommt drauf an, fassen wir es mal so zusammen.
Ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir bei True Crime angekommen, ganz ehrlich.
Ja, und das markiert doch auch irgendwie das Ende einer runden Folge, wo es die erste Hälfte bei Beste Freundinnen gibt. Da reden wir über toxische Beziehungen. Die zweite Hälfte habt ihr gerade eben hier gehört. Ich fand es sehr schön, bei euch zu sein. Ja. Es war richtig cool.
Wir fanden es auch sehr schön, mit euch über Beziehungen zu quatschen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Und wir beenden die Folge mit dem, das für uns Üblichen. Seid lieb zueinander. Und wir sagen tschüss.
Das war Blackbox, der Cycling-Podcast. Eine Produktion von Auf die Ohren. Konzept und Redaktion Maxi Bels und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fay. Projektleitung und Vermarktung Marie Seltmann.
Du hat jeder seinen Ende und seinen Anfang.